Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Rechtsrock, Business, Ideologie und militante Netzwerke. Allein, dass dieses kleine Aufklärungsbuch jetzt erschienen ist, zeigt die Relevanz dieses Themas, dass nämlich rechtsextremistische, populäre Musik, Konzerte und alles, was da dranhängt, ein dauerndes Problem ist und bleibt. Und dass es sich auch lohnt, die Strukturen dahinter zu verstehen. Und dabei lassen wir uns jetzt helfen vom Buchautor, dem Rechtsrock-Experten Timo Büchner. Hallo.
Hallo.
Herr Büchner, wie groß ist denn eigentlich die Rechtsrock-Szene in Deutschland? Gibt es da Zahlen?
Also am besten kann man sich orientieren an den jährlichen Produktionen von Tonträgern. Da ist davon auszugehen, dass circa 80 bis 100 Tonträger pro Jahr veröffentlicht werden. Bei den Bands und LiedermacherInnen, die aktiv sind, ist die Messung ein bisschen schwieriger, weil die Fluktuation recht hoch ist. Wenn man sich die größten Konzerte der letzten Jahre anschaut, wo 5.000, 6.000 Leute dabei waren, kann man auf jeden Fall davon ausgehen, dass es eine fünfstellige Zahl ist.
Und welche Rolle spielt diese Rechtsrock-Szene bei der Finanzierung von Vereinen und Aktivitäten?
Der Rechtsrock-Markt, so würde ich ihn mal nennen, besteht eben aus zahlreichen Labels, aus zahlreichen Vertrieben. Es gibt ganz viele Bands und LiedermacherInnen. Und es gibt natürlich auch Geschäftsleute, die die Sachen betreiben und vertreiben. Und die Aufteilung ist natürlich unklar, wie viel in die Szene fließt. Aber man muss auf jeden Fall davon ausgehen, dass zumindest Teile in die Szene fließen. Es gibt dann eben auch noch zum Beispiel Soli-Konzerte oder Soli-Sampler, die verkauft werden, um ganz gezielt zum Beispiel Gerichtskosten zu decken, zum Ballstedt-Prozess im Vorfeld auch schon diverse Aktionen.
Jetzt, wo Sie eben gerade den Ballstedt-Prozess schon angesprochen haben, da geht es ja um den Überfall auf eine Kirmesgesellschaft im Jahr 2014. 11 Angeklagte stehen in Erfurt vor Gericht. Haben wir heute auch schon im Programm verschiedentlich darüber berichtet. Inwiefern hat denn dieser Fall jetzt mit den Rechtsrock-Strukturen zu tun?
Also im Gelben Haus in Ballstedt sind Neonazis aktiv, die in das Rechtsrock-Business eingebettet sind, die im Rechtsrock-Business aktiv sind. Im Gelben Haus selbst gibt es, soweit bekannt, ein Tonstudio, wo Rechtsrock-Tonträger aufgenommen werden. Und entsprechend werden eben auch Tonträger von Bands aus diesem Umfeld vertont. Ein Hauptverdächtiger im Prozess von Ballstedt ist der Sänger von der Rechtsrockband Sonderkommando Dirlewanger. Eine Band, die ganz offen antisemitisch ist, die ganz offen den Nationalsozialismus verherrlicht und auch ganz offen zum Rechtsterror aufruft.
Das Ganze, was Sie eben angesprochen haben, spielt ja in Thüringen. Auch wird Thüringen auch immer wieder in Ihrem Buch erwähnt. Kann man das ja sagen? Das ist eine traurige Zuschreibung natürlich, aber ist Thüringen das Rechtsrockland in Deutschland?
Also zusammen mit Sachsen spielt Thüringen im Rechtsrock gerade eine ganz große Rolle, eine dominante Rolle. Und das hat natürlich mehrere Gründe. Zum einen gibt es mehrere Multifunktionäre im Rechtsrock-Business, zum Beispiel Tommy Frank oder auch Thorsten Heise. Die sind schon seit Jahren aktiv in der Szene und melden Konzerte an und organisieren Konzerte. Dann haben wir zum Zweiten zahlreiche Immobilien, die der Szene zur Verfügung stehen. Dort können entsprechend Konzerte mit mehreren hundert Leuten oder auch kleinere Liederabende stattfinden. Dann haben wir eben auch teilweise noch größere Konzerte. Also das wohl mit Abstand größte Konzert der letzten Jahre war Mitte 2017 in Thema im Landkreis Hildburghausen in Thüringen. Dort sind über 6.000 Neonazis hingegangen, haben das Konzert besucht aus Deutschland, teilweise aus dem Ausland. Da sieht man auf jeden Fall, das Potenzial gibt's. Und es gibt eben dort auch ganz stark diese Vernetzung, die solche großen Konzerte eben auch ermöglichen.
Und das Ganze, damit wir auch nochmal das ein bisschen plastischer bekommen, also Rechtsrock, ja, also zieht offensichtlich doch viele Leute an, in bestimmten Gegenden besonders viele. Das ist harte E-Gitarrenmusik, garniert mit brachialem Gesang. Oder gibt es da auch nennenswert andere Stile, elektronisch, Hip-Hop und so weiter?
Es ist ein stark wissenschaftlich geprägter Sammelbegriff, umfasst zu großen Teilen eben extrem rechte Varianten von Rockmusik. Allerdings stellen wir seit gut zwei Jahrzehnten fest, dass es eben auch andere Ausprägungen gibt. Zum Beispiel extrem rechten Hardcore, extrem rechten Black Metal oder auch zuletzt extrem rechten Rap. Und auch das wird unter dem Begriff Rechtsrock subsumiert.
Also da gibt es schon auch eine musikalische Entwicklung, also stilistisch. Das geht mit der Zeit, ja, so kann man das sagen.
Auf jeden Fall. Also angefangen hat das sicherlich mit Rockmusik, teilweise auch mit Balladen, mit LiedermacherInnen. Aber gerade in den letzten 20 Jahren fand dort eine starke Diversifizierung statt, einhergehend mit einer starken Professionalisierung der Szene. Die Tonträger werden auch qualitativ hochwertiger. Das lässt sich auf jeden Fall beobachten.
Das ist natürlich alles eine beunruhigende Entwicklung, auch ja, wenn man sich diese Finanzierung, die Sie beschrieben haben, genauer anschaut. Nun gibt es andererseits auch viel zivile Gegenwehr. Ja? Bei Rechtsrockfestivals sitzen Nazis auf dem Trockenen, weil Anwohner die lokalen Bierreserven aufkaufen. Es gibt Initiativen wie Omas gegen Rechts und viele, viele andere. Wie erfolgreich sind diese Initiativen oder diese Versuche?
Also die prominentesten Beispiele aus der Zivilgesellschaft sind sicherlich die Bündnisse in Klosterfessra und Thema im Landkreis Hildburghausen in Thüringen und die Proteste in Ostritz, in Ostsachsen. Und da kann man auf jeden Fall sagen, dass sie eine sehr wichtige Arbeit leisten vor Ort, weil sie es eben auch schaffen, die Zivilbevölkerung vor Ort mit ins Boot zu holen, mitzunehmen. Ja, und es ist eben auch wirklich so, dass sie ein Kulturprogramm machen, dass sie verschiedene Ansätze wählen, um eben zum einen die kleinen, die jungen Leute mit ins Boot zu holen, aber eben auch die älteren Leute. Und das finde ich total wichtig.
Nun haben wir jetzt mehr als 14 Monate quasi Lockdown und das dürfte auch die rechte Szene getroffen haben. Also auch keine größeren Konzerte, jedenfalls nicht legal. Wie sehr hat das die Szene getroffen?
Ich würde schon sagen, dass das die Szene relativ hart getroffen hat. Es ist noch schwer absehbar, welche Folgen es konkret hat. Ob zum Beispiel sich die Anzahl der Labels und der Vertriebe reduziert, ob vielleicht die eine oder andere Band aufgehört hat. Aber insgesamt kann man eben feststellen, dass so gut wie keine Konzerte und Liederabende stattfinden. Da ist kaum was zu verzeichnen. Es gab zwischenzeitlich mal Versuche, Online-Konzerte durchzuführen. Aber auch das war ein sehr temporäres Phänomen. Ich würde schon sagen, dass es die Szene insgesamt hart getroffen hat, weil natürlich viele Einnahmen durch Konzerte einfach weggebrochen sind und zwar komplett.
In diesem Fall mal eine positive Auswirkung des Lockdowns. Rechtsrock, Business, Ideologie und militante Netzwerke von Timo Büchner. Der kleine rote Band kostet 7,80 Euro. Kann man sich mal wirklich auf den neuesten Stand bringen. Und wir haben uns die Hintergründe erklären lassen. Vielen Dank, Herr Büchner.
Gerne.